Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Über ein Jahr müssen die Menschen in der ganzen Ukraine mittlerweile die russischen Angriffe aushalten. Ein Leben im Ausnahmezustand, ohne das Gefühl von Sicherheit. Erst heute Morgen erfahren wir gerade wieder in den Nachrichten, dass ein großer Staudamm in Cherson zerstört wurde. Ja, wir hören davon, aber irgendwie scheint das wie ein Teil aus einem ganz anderen Leben weit weg. Mein heutiger Gast kann aus eigener Erfahrung berichten. Die Autorin und Fotografin Jewgenia Belorussets kommt aus Kiew, war nicht nur dort, als die Angriffe auf die Hauptstadt begannen, sondern kehrt auch immer wieder in ihre Heimat zurück. Von ihrem Alltag in der Ukraine berichtet sie unter anderem in ihrem Buch Anfang des Krieges und heute hier. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wenn ich jetzt ganz unbefangen Guten Morgen sage und Sie so begrüße, in Ihrem Buch habe ich gelesen, so eine Begrüßung wie Guten Morgen oder Guten Abend wurde in der Ukraine vor allen Dingen zu Anfang des Krieges fast schon als Provokation aufgefasst. Ist das immer noch so?
Manchmal. Die Begrüßungen und Abschiedsworte verändern sich. Und mein guter Bekannter und Kollege, ein Freund von mir, Nikita Kadan, Künstler, hat vor kurzem eine Wohnungsausstellung gemacht, die heißt Normal. Mhm. Und das, ich denke, ist die Antwort, die man gibt, wenn man fragt, wie geht es dir? Alles normal.
Also nicht mehr gut und auch nicht mehr schlecht, sondern man versucht sich irgendwie dann da einzufinden. Wie dieser Alltag aussieht in der Ukraine, was Jewgenia Belorussets selbst erlebt hat, darüber sprechen wir heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. In ihrem Buch Anfang des Krieges teilt sie ihre Tagebucheinträge aus dem letzten Jahr, als Russland begonnen hat, die gesamte Ukraine anzugreifen. Sie waren damals in Kiew an diesem 24. Februar 2022 und dieser Tag, habe ich gelesen, der hat bei Ihnen begonnen mit 8 unbeantworteten Anrufen auf Ihrem Handy, weil Freunde und Familie eben versucht haben, Sie zu erreichen. Wie lange hat es damals dann gedauert, bis Sie realisiert haben, was los ist?
Es ist sehr seltsam, jetzt in diesem Moment, in diesen Tag zurückzukehren. Ich denke, ich konnte nicht glauben, dass das passiert, einige Zeit, einige Minuten, aber vielleicht dauerten diese Minuten mehrere Stunden. Das Wesentliche war, dass an diesem Tag, wie auch während der nächsten Wochen, habe ich sehr tief geglaubt, dass dieser Krieg so unmöglich, so absurd, so unnatürlich für ukrainische Gesellschaft ist und für Europa, für diese Region, dass das eigentlich bald aufhört und sehr schnell gestoppt werden kann. Und dieses Gefühl, dass die Zeit sich gleichzeitig sehr stark ausdehnt, unglaublich lange dauert, aber es geht um etwas Befristetes, diesen Gefühl habe ich nicht mehr. Aber ich muss auch sagen, dass ich immer noch in einer Art dieses Tages lebe. Ich habe darüber nachgedacht, dass Februar 22 dauert für mich bis jetzt. Ich kann nicht aufhören, in diesem Februar zu existieren, in diesem Warten auf das Ende von einem Prozess, das damals begonnen hat.
Wie war das denn dann, als Sie auf die Straße gegangen sind? Was waren da die Eindrücke, die da auf Sie eingeströmt sind?
Es war eine plötzlich entleerte Stadt. Kiew wurde leer in einer Sekunde. Es sah so aus. Und nur wenige Menschen wie ich waren auf der Straße und haben mit so einer besorgten, aber auch herzoffenen Neugier auf die Straße einfach gestarrt, weil es gab keine Autos und plötzlich sah man Panzer, die durch eine der zentralen Kiewer Straße fuhren. Und es war wie eine Montage, wie eine Bildmontage. Es waren irgendwelche wie fremde Wesen, wie Außerirdischen. Etwas, was man auf dieser Stelle nicht erwartet und es ist doch da.
Also eigentlich auch dieses Gefühl, das kann eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben, was ich da erlebe. Ich bin wie in so einen schlechten Film, wie man dann immer so sagt, geraten.
Es hat leider es war sehr tief zu spüren, dass das unmittelbar mit uns allen zu tun hat, dass das mit uns passiert, dass es geht um deinen Körper und um dein Leben, das plötzlich verschluckt war von etwas Großem. Und du bist wie im Bauch eines riesigen Fisches, ich würde sagen, so mit biblischen Metapher. Aber du bist innerhalb eines anderen Realität, die dich angeht. Und du kannst nicht sie als ein Film beobachten, wo du ein gezwungener Schauspieler bist. Ich denke, so eine Einstellung herrschte seit dem echten Beginn des Krieges in 2014. Aber als es passierte, wieder in einem größeren Ausmaß in 22, es war was anderes. Es war, als ob etwas Perverses, Unnatürliches, wie Naturregeln gebrochen werden vor deinen Augen. Und das geht dich direkt an und du bist ein Teil davon.
Sie haben gerade diese Leere beschrieben und in Ihrem Buch, da gibt es eben nicht nur die Tagebucheinträge, sondern auch Bilder, die zeigen im Prinzip diese Leere. Also da sieht man zum Beispiel eine völlig verwaiste Straße, es hängt kein Blatt am Baum und das einzige bisschen Farbe, das ist eine ukrainische Flagge, die an einem Mast hängt. Dann gibt es Bilder von vereinzelten Menschen, die irgendwo warten oder ein Mann, der auf sein Handy starrt oder eine Frau mit Wollmütze und einer blauen Winterjacke mit dem Rücken zur Kamera, die auf ein zerstörtes Gebäude blickt. Diese Einsamkeit, diese Hilflosigkeit, ist das ein Gefühl, was weiter andauert oder hat sich da mittlerweile etwas verändert?
Ich würde Einsamkeit bestätigen und Hilflosigkeit verneinen, weil schon in den ersten Tagen des Krieges Menschen haben sich auch versammelt, die sehr wichtigen und für diesen Krieg entscheidenden Volontärorganisationen, Freiwilligenorganisationen wurden gebildet, so wie ein Feuer ging durch die Stadt oder es passierte sehr, sehr, sehr schnell. Die Menschen versammelten sich und sie haben sofort begonnen, den anderen zu helfen. Aber das alles war nicht offensichtlich. Das war nicht auf der Stadtoberfläche. Und Einsamkeit, ich denke, es ist ein Gefühl, denn man hat auch auf einer internationalen Ebene, obwohl Ukraine bekommt ständig eine riesige internationale Hilfe, es gibt internationale Solidarität, humanitäre Hilfe, aber auch zum Glück Waffen. Man spürt sich in dieser Situation unglaublich alleine. Man muss gegen diese Gewalt und für eigene Werte körperlich und mit deiner Biografie praktisch, du musst das direkt treffen. Und dann fühlt man sich als Gemeinschaft vereinsamt, weil niemand kann diesen Schicksal wirklich teilen in vollem Ausmaß. Und innerhalb dieser Gemeinschaft gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Einsamkeiten, weil eigentlich Du möchtest deinen Schmerzen nicht den anderen so schenken und sehr oft möchtest du Menschen in Kiew, und ich habe das auch mehrmals erlebt, man will etwas unglaublich Schmerzhaftes oder Krankhaftes in sich behalten und in diesem Prozess, wenn man das umarbeitet, wird man unglaublich einsam.
Und dieses Gefühl, diese tägliche Belastung, ich finde, Sie finden da ein ganz gutes Bild in Ihrem Tagebuch, in dem Sie nämlich beschreiben, wie Sie anfangen, in Ihrer eigenen Wohnung nach einem sicheren Ort zu suchen. Was ist das für ein sicherer Ort?
Oh, man sagt, es gibt so eine Aussage, ich befürchte, meine deutsche Übersetzung ist nicht perfekt, zwischen zwei Wänden zu sein. Es bedeutet, dass zwischen dir und der Straße gibt es mehr als eine Wand. Zum Beispiel Korridor oder Badezimmer in vielen Wohnungen. Extra Raum in den Räumen, wo es keine Fenster gibt, ist am sichersten. Weil wenn eine Explosion passiert, nicht weit von deinem Haus, werden die Fensterscheiben zerstört und sehr oft kannst du verletzt werden in einer Wohnung, die nicht verbrannt ist, einfach oder sogar tödlich verletzt von diesen Splittern, die rumfliegen. Und diese sichere Orte sind klar eine Illusion, eine Art des Gesprächs, den man mit sich selbst führt, im Moment der Beschüsse, dass es gibt doch irgendwelche Stellen in deiner Welt, weil Wohnung ist unsere sozusagen private Welt, wo du einschlafen kannst, wo du ruhig reden mit jemandem kannst, schreiben kannst, wo du denkst, hier bin ich viel mehr geschützt als woanders.
Um so ein bisschen Kontrolle auch in diesem Chaos zu bekommen.
Ja, und um nicht in Schutzbunker sich zu begeben, weil die Sirenen lauten letzten Monat, meistens in der Nacht. Und dann muss man sehr schnell eine Tasche nehmen, sich anziehen und durch die Straße gehen und vielleicht in einem Raum mit mehreren Menschen einschlafen. Jede Nacht, das können sehr wenige Menschen sich antun, ohne ihr ganzes Alltag zerstört zu bekommen. Deswegen sehr viele entscheiden, und meine Eltern haben das zum Beispiel sofort entschieden und überhaupt das nicht gemacht. Sie haben nur in ihrer Wohnung geschlafen und übernachtet. Und wenn man so eine Entscheidung schon trifft, dann will man in diesem Ort sicher sein.
Deutschlandfunk Kultur, Jewgenia Belorussets hat ja gerade vom Alltag in Kiew erzählt, was der russische Angriffskrieg mit den Menschen macht. Und Sie schreiben und haben das ja gerade auch gesagt, begonnen hat das ja nicht erst im Februar letzten Jahres, sondern bereits 8 Jahre vorher mit den verdeckten russischen Militäraktionen im Donbass und mit der Annexion der Krim. Hier in Westeuropa wurde das so beiläufig wahrgenommen und auch irgendwie natürlich hingenommen. Wie war das damals für Sie? Wie haben Sie das von Kiew aus erlebt?
Sie haben gesagt, verdeckte Militäraktion in Donbass. Und ich habe gedacht, diese Aktion hat die ganze Welt verdeckt. Nicht Russland, sondern Europa hat eigentlich das ziemlich stark verdeckt, um nicht zuzuschauen, was da passiert. Ich denke, damals, während des russischen Angriffs für Kiew, es war eine besondere Zeit. Sie können vorstellen, dass Kiew sehr lange Maidan-Proteste erlebt hat. Und diese Proteste haben stark das Denken der Stadt verändert. Menschen haben sich einander getroffen. Neue Solidarität zwischen unterschiedlichen Gruppen von Menschen wurde gebildet. Und Maidan-Protest war auch das Kennenlernen des absolut Neuen. Es ist nicht ganz neu für die Ukraine, aber das Neue war, dass man wirklich eine Art des Lebens im Protest führte. Große Proteste in der Ukraine, sie zwangen immer wieder Menschen auf eine Weise, sich zu bestimmten Entscheidungsorten zu begeben und dort zu leben. Aber es dauerte nie so lange bis jetzt wie auf Maidan. Und nie so viele Menschen aus allen Regionen der Ukraine, auch aus den Donetsk-Luhansk-Gebieten, aus der Krim, weil damals waren noch die Grenzen der Ukraine intakt. Also die Menschen aus allen Gebieten der Ukraine waren in Kiew, lebten dort, trafen einander. Dann gab es eine Tragödie, Katastrophe. Unbewaffnete Protestierten wurden erschossen auf Maidan. Es gab Begräbnisse. Der Präsident ist geflohen. Und es gab eine Transitphase der ukrainischen Macht. Dann wurde die Krim annektiert. Es war wirklich, sogar das war für die Ukrainer etwas. Also es gab Begrabungen, so eine Begrabungen von Opfern der Beschüsse. Auf Maidan, einige Menschen waren auch verletzt. Das war diese Gewalt, damals war etwas absolut Neues für die Ukrainer. Und als der Krim annektiert wurde, es war auch klar damals, ich freue mich, dass ich darüber sprechen kann und das wirklich unterstreichen kann, dass damals war die gemeinsame Anfang des Krieges mit Russland wegen dieser Annexion war unvorstellbar, weil ukrainische Gesellschaft war so stark pazifistisch und so stark, ich würde sagen, demilitarisiert, dass man auf eine militärische direkte Gewalt keine sofortige Antwort in sich finden konnte. Und die Gewalt auf Maidan war schon als eine riesige, als etwas absolut Unmögliches und Tragisches gesehen. Und es geht um 100 Menschen, die zu Opfer gefallen sind während dieser Proteste. Und dann begann die Destabilisierung in Donbass. Es bedeutet, Russland hat Proteste organisiert. Russland hat einen Informationskrieg begonnen und eigentlich Menschen auf Donbass mehrmals von 100 unterschiedlichen Quellen erzählt, dass Kiew will Donbass, ich weiß nicht, verändern, gewalttätig ukrainisieren, dass Kiew wird für diese Region eine Drohung.
Und Sie sind dann auch in den Donbass gefahren?
Nicht sofort. Ich bin gefahren, wenn der Krieg schon, also Russland
2015 hat war das dann etwa?
Nein, 2014.
Ach so.
Ich bin 2014 gefahren, aber das passierte alles sehr schnell. Zuerst Proteste und dann versuchte die Ukraine gegen die Protestierenden, die eigentlich wirklich Unruhen geschaffen haben in der Stadt und bedrohlich würden für die Städte mit Polizei, mit sehr subtilen militärischen Mitteln einzugehen. Und dann antwortet Russland mit militärischer Gewalt. Und das war nicht gesehen. Dass diese Überschreitung der Grenze war international ignoriert.
Ich würde gerne auch mal über Ihre konkreten Erfahrungen sprechen. Also Sie sind da in den Donbass gefahren, um sich eben mit den Menschen auszutauschen. Nun wird auch immer gesagt, also Sie haben auch gerade selber von dem Informationskrieg erzählt, dass es im Osten der Ukraine viele Sympathisanten mit der russischen Regierung, mit Putin gibt. Putin-Versteher werden sie auch genannt. Wie sind Ihnen die Menschen begegnet?
Ich denke, das ist ein falscher Name für diese Menschen, weil existierten seit 2014 in einem verdrehten informellen Raum und was sie unter Putin verstehen, hat mit Putin nichts zu tun. Ich spreche sogar über diese sogenannte Putin-Versteher. Und was sie unter Ukraine verstehen, es hat auch wenig mit der Ukraine zu tun. Deswegen es wäre sehr ungerecht, ihnen das vorzuwerfen. Ich war nicht aus den besetzten Gebieten, weil als Kiewerin, es war schon in 2014 für mich möglich, aber todgefährlich dorthin zu fahren. Menschen aus Kiew wurden vereinnahmt, beschlagnahmt, als Geisel an Verwandte verkauft für Tausende von Euros. Es passierte sofort etwas sehr Schreckliches in diesen besetzten Teilen. Aber ich war in den Gebieten, die von der Ukraine kontrolliert waren, in den Städten, die jetzt schon fast zerstört sind. Und ich war schockiert ich sah unglaublich interessante Region, die ich entdeckte. Menschen mit einer ganz wichtigen, interessanten und unbekannten, sogar für die ganze Ukraine, Arbeiterkultur, die sie bewahrt haben, gepflegt haben. Gepflegte Reine und gepflegte und sehr interessante Städte, weil ich bin durch den Pass gefahren. Und ich traf solche Menschen und solche Geschichten im Kontext des Krieges. Ich war so betroffen, dass ich wollte mehrmals in diese Region fahren. Ich wollte da arbeiten und immer wieder zurückkehren.
Was war das für eine Geschichte zum Beispiel? Also können Sie da von einer Geschichte erzählen?
Eigentlich, ja, es ist etwas, was ich gerne erzählen würde. Zum Beispiel, es ist schwer sofort auszuwählen, aber ich würde erzählen über darüber, dass zum Beispiel Russland hat in der Nähe von Lysychansk, einer Stadt, die eine sehr alte Bergwerkarbeitergeschichte hat, hat Russland alle Bergwerke kontrolliert und bestimmte Gesandten wurden gesendet in die Bergwerke, die damals von der Ukraine abgeschnitten waren und wo Menschen überhaupt nicht bezahlt waren, mit der Einladung der russischen Militär beizutreten, reguläre Gehälter auf diese Weise wiederzubekommen. Die Bergwerke sollten dann gestoppt werden. Aber die Menschen, auch die Frauen und die Männer, würden eine normale Arbeit haben, normale sozusagen, eine Arbeit als Soldaten, als Soldatinnen in der Militär. Und damals, es war für diese Menschen so herausfordernd, weil Ukraine hat auch sich sehr stark von denen distanziert. Ich konnte sagen, die ukrainische Regierung hat, ich weiß nicht, damit gespielt oder wirklich an russische Propaganda geglaubt, dass diese Menschen es neigen, von der Ukraine abzutreten. Und man hat keine extra, nicht sich wirklich extra bemüht, diese Menschen monatlich zu bezahlen, weil Bankverbindungen waren ein wenig gestört, aber man konnte doch, ich denke, etwas tun. Und es war eine riesige Isolation für diese Menschen. Sie waren sehr einsam, alleine. Die Stadt war besetzt von praktisch Räuber in russischen Militärform. Ukraine hat gesagt, wir können keine Gehälter überweisen. Und da sind Bergwerkarbeiter mit Familien und Kindern. Und sie haben sich heimlich versammelt untereinander und entschieden, dass sie absagen, dass sie versuchen werden, Bergwerkunternehmen zu sperren, gegen Militär zu sagen, dass zum Beispiel das ist so ein wichtiger Objekt, dass wenn Militär reingeht, es kann eine ökologische Katastrophe passieren, und damals konnte es funktionieren. Und sie würden einfach sagen, wir
beschützen diese Bergwerke im
Prinzip. Wir beschützen und wir bleiben und wir arbeiten, auch wenn wir keine Gehälter bekommen. Und das hat die ganze Stadt gerettet, weil wenn die Ukraine wieder die Kontrolle über Lysychansk übernahm, es war eine funktionierende Stadt mit Arbeitsstellen, mit funktionierenden Produktion, und nichts war zerstört. Und nur dank dieser Entscheidung.
Bemerkenswerte Menschen. Wir sind ja im Deutschlandfunk Kultur gedanklich in der Heimat der Autorin und Fotografin Jewgenia Belorussets unterwegs. Sie wurde 1980 in der Ukraine geboren, und ihr Vater, der war literarischer Übersetzer, durfte aber nicht in dem Beruf arbeiten. Warum?
Weil mein Vater hat verbotene Literatur gelesen, verbreitet. Meine Mutter hat am Abend mit ihm die Texte einfach kopiert, zu Hause kopiert. Ich erinnere mich an sehr, sehr schöne alte Druckmaschinen mit diesem Papier, das erlaubt, mehrere Kopien eines Gedichts zu machen, wenn man ihn druckt.
Das war die Zeit der Sowjetunion, und da gab es natürlich dann entsprechende Restriktionen. Ihre Familie ist jüdisch. Sie haben auch, habe ich gelesen, Antisemitismus erlebt. Wie sah der aus?
Oh, es ist sowjetischer Antisemitismus, war offensichtlich, aber sehr stark unoffiziell. Und ich denke, für meinen Vater, weil er jüdische Herkunft hatte, war es auch unmöglich, unter anderem aus diesen Gründen zu studieren, was er wollte, humanitäre Berufe. Also diese zwei Faktoren, jüdische Herkunft und politische Unsicherheit, das zusammen war schon ein sehr starker Gegenargument gegen die Arbeit in allen humanitären Bereichen für ihn. Aber absurderweise habe ich das auch als Kind erlebt. In Kindergarten, in früheren Schulen habe ich die ganze Zeit von Erzieherinnen gehört, dass ich Jüdin bin.
Wie hat man Ihnen das zu verstehen gegeben?
Die Erzieherin hat mich sehr oft zu sich gerufen und gefragt: Mädchen, welche Nation hast du? Was ist deine Nation? Es war sehr, sehr unangenehm für mich, obwohl ich unglaublich klein war.
Was hat denn dann der Zusammenbruch der Sowjetunion?
Nationalität, das ist das richtige Wort.
Was hat dann später der Zusammenbruch der Sowjetunion verändert? Ist das dann anders geworden? Ist Ihnen das dann so nicht mehr begegnet oder vielleicht viel schlimmer begegnet?
Ich denke, dass es wurde wirklich besser nachdem die Ukraine unabhängig wurde, Schritt für Schritt. Aber so eine verbreitete Ideologie kann man nicht sofort loswerden. Und immer wieder traf ich solche Verurteile, die mit Nationalitäten verbunden sind, allgemein.
Wir haben gerade gehört, also Ihr Vater hat diesen Bezug zur Literatur, wollte eigentlich auch als literarischer Übersetzer arbeiten, musste das heimlich machen. Ihre Mutter, die hat im Theater gearbeitet. Hat das auch bei Ihnen dann letztlich das Interesse an der Kunst geweckt?
Wahrscheinlich, ja, besonders weil für meine Eltern es war nicht unbedingt zugängliche Welt, sondern etwas, wonach man streben wollte oder was man unbedingt haben wollte, aber nicht, es war nicht etwas Gegebenes.
Also Sie konnten selber sozusagen Ihr Wunsch, Kunst zu machen, nicht leben, richtig?
Sie konnten das, aber mein Vater war gezwungen, sozusagen ihr sein ganzes Leben in einem großen Werk auf einer niedrigen so Karrierestelle als Bauingenieur zu arbeiten. Und ich denke, für meine Mutter war auch Theaterregie interessant, aber sie konnte diesen Zugang nicht sofort finden.
Was ich interessant finde, Ihr Vater, der war auch schon immer von der deutschen Sprache begeistert. Und das ist ja eigentlich ungewöhnlich für seine Generation, denn Deutsch natürlich als Sprache der Täter ist da nicht unbedingt auf Sympathie gestoßen. Woher kam bei ihm das Interesse?
Mein Vater glaubt, dass man nur zu der Sprache wirklich einen tiefen Zugang bekommen kann, die man als Kind einmal gehört hat. Und in unserer Familie hat man Jiddisch gesprochen. Die Eltern meines Vaters und meiner, nicht die Eltern, Großeltern meiner Mutter, ich denke, sprachen Jiddisch. Deswegen, er empfand Deutsch als eine Sprache, die er, zu der er wiederkehrt.
Sie haben ja dann selbst auch Germanistik und deutsche Literatur studiert. Hat da Ihr Vater eine Rolle gespielt? Hat er Sie besonders motiviert oder kam das schon von Ihnen?
Ich begann zu studieren, als ich 17 war. Und ich wusste nicht eigentlich damals, was ich unbedingt studieren möchte. Ich wusste aber, dass ich, dass Ausbildung als solche mich interessiert. Und das war ein guter Anfang. Es war nicht unbedingt eine bewusste Entscheidung.
Diese Nähe eben zur deutschen Sprache, hat die dann später auch den Ausschlag gegeben, nach Deutschland zu ziehen? Oder warum haben Sie die Ukraine vor 10 Jahren verlassen? Das war ja noch vor dem Krieg.
Vielleicht vor 11 Jahren sogar. Ich habe gedacht, ich will nicht die Ukraine verlassen. Und ich denke, ich habe die Ukraine nie verlassen, weil ich habe eine Wohnung in Kiew, ich behalte sie und wohnte alle diese Jahre zwischen Kiew und Berlin und habe meine Arbeit in Kiew fortgesetzt, künstlerische und Autorenarbeit. Aber ich brauchte eine Distanz. Meine Ausstellung war attackiert in 2011 und ich empfand, dass es ist wichtig, wenn ich weiterhin in diesem Kontext arbeiten möchte, wie ich arbeiten will, kritisch, dann brauche ich eine größere Distanz.
Wer hat Ihre Ausstellung attackiert?
Es waren rechtsradikale Gruppen und die Ausstellung war den ukrainischen Queer-Familien gewidmet.
Rechtsradikale Gruppen, das würde ja dann wieder ein bisschen in die Erzählung von Putin passen, der sagt, die Ukraine muss von den Nazis befreit werden.
Es gibt in Deutschland auch sehr kleine jugendliche rechtsradikale Gruppen und leider wir sehen, dass sie überall in Europa existieren. Bedeutet das, dass Europa jetzt militärisch von Russland vereinnahmt sein soll und russische Regime als solcher ist rechtsradikal. Also wir können sagen, dass eine riesige rechtsradikale Gruppe die ganzes Russland gerade kontrolliert.
Deutschlandfunk Kultur, mein Gast ist die Autorin und Fotografin Jewgenia Belorussets und es gibt eine Installation von ihr, ein Aufsteller, der auf dem Schlossplatz in Dresden zu sehen ist, aber auch schon vor dem Martha-Herford-Museum zu sehen war. Er zeigt eine Aufnahme aus Berlin von einem Graffito, da steht an einer Wand, das ist nicht unser Krieg und dieser Satz ist durchgestrichen. Und Sie haben dieses Foto mit dem Satz, das ist mein Krieg, ergänzt, zu sehen eben auf diesem Aufsteller, den Sie auch als Intervention bezeichnen. Was hat es mit dieser Intervention auf sich?
Können Sie Ihre Frage noch präziser stellen?
Was ist die Idee von diesem Aufsteller? Was wollen Sie damit aussagen?
Ich habe eigentlich mein dreimal geschrieben und einmal durchgestrichen, dieses Wort. Ich wollte einfach auf diese Graffiti, ich denke, diese in Dialog mit diesem Graffiti treffen. Was bedeutet es, einfach zu sagen, es ist nicht unser Krieg? Woher kommt diese Distanz oder Verneinung? Das war eher meine Frage mit meiner anderen These. Mhm. Was bedeutet es, einen Krieg einzueignen und zu behaupten, dass es dein Krieg ist?
Dieser Ursprungssatz eben, das ist nicht unser Krieg, das wurde ja an mehreren Berlinern, an Berliner Wände gepinselt, vielleicht auch in anderen Städten auch und oft auch kommentiert, zum Beispiel eben durchgestrichen oder jemand hat dann dazu geschrieben, doch oder so. Dieser Ursprungssatz, darin steckt natürlich irgendwie der Gedanke, dass uns dieser Krieg angeblich nichts angeht. Was entgegnen Sie Menschen, die das so empfinden, die sagen, damit haben wir nichts zu tun?
Ich denke, sogar einige Menschen in der Ukraine würden sehr gerne für sich so einen Satz nehmen und zu Hause ihn aufschreiben. Und klar, man will mit so einer Katastrophe eigentlich nichts zu tun haben. Es ist verständlich. Aber die Realität kann man nicht verneinen. In Europa findet ein sehr gefährlicher Krieg statt. Es gibt einen aggressiven imperialistischen Regime, der keine Hindernisse hat, friedliche Menschen zu vernichten in meinem Land. Das bedeutet auch in anderen Ländern.
Nun melden sich ja aber auch immer wieder deutsche Intellektuelle und Künstlerinnen, Künstler zu Wort, die sagen, ein Krieg, den beendet man nicht mit Waffen. Es müssen Friedensverhandlungen her. Man muss sich da irgendwie bemühen. Ärgert Sie das?
Nein, es ärgert mich überhaupt nicht. Ich finde, einen Krieg beendet man mit unterschiedlichen Mitteln, unter anderem auch mit diplomatischer Gewalt. Ich würde sagen, mit Argumenten, gegen denen man nichts erwidern kann und dann stoppt man die Gewalt. Und ich finde, ich gehöre zu den Menschen, die für so eine Beendigung der Aggression sehr offen stehen. Und würde europäische Diplomatie so einen Mittel finden, ich würde stehend applaudieren, stundenlang vielleicht.
Aber Sie hätten selbst keine Idee, wie das aussehen könnte eigentlich oder aussehen müsste?
Ich denke, man kann gegen einen autokratischen Diktator irgendwelche, also gegen seine Handlungen, Konterargumente finden. Und wenn man sie nicht hat und nicht finden kann, das spricht darüber, dass die ganze europäische Sicherheit ist in Gefahr.
Sie sind ja auch so ein bisschen jetzt in den letzten Monaten, ich weiß nicht, ob Sie das so empfinden, auch zur Ukraine-Erklärerin geworden oder Botschafter. Empfinden Sie das auch so, diese Rolle, und nehmen Sie diese Rolle an?
Ich irgendwie fühle ich mich nicht ganz gemütlich, wenn ich so angesprochen bin, weil ich bin eine Künstlerin und ich arbeite auch kritisch gegenüber der Ukraine die ganze Zeit, die meiste Zeit. Und es ist, weil es mein Land ist, dass ich so auch Liebe und Bezug dazu habe. Und es wäre komisch, in diesen Botschaftermodus sich umzuschalten und nur verteidigen. Das würde ich mir nicht wollen, finde ich nicht wollen.
Was kritisieren Sie denn zum Beispiel an der Ukraine?
Also wenn Sie meine Arbeiten anschauen, Sie würden vielleicht denken, dass in jeder Arbeit kritisiere ich unterschiedliche Aspekte. Oder wenn Sie meine Bücher lesen, dann würden Sie das auch in jeder Zeile, auf jeder Seite etwas finden.
Vielleicht können Sie so einen Aspekt benennen.
Oh, Ukraine ist ein Land in der Situation, wo es eigentlich fast wieder und wieder lernt zu leben oder sich zu verstehen. Und da gibt es Probleme in allen Bereichen. Es ist jetzt nicht ein Moment, wo ich etwas Konkretes nennen würde, aber vielleicht konnte man fast in allen Bereichen des Lebens was finden.
Ich habe Ihr letztes Buch gelesen, Anfang des Krieges, und ich finde da interessant, Sie haben das auf Deutsch verfasst. Warum?
Weil meine Schreibsprache ist Russisch und der Krieg hat begonnen mit sehr starkem Informationskrieg, dass auch Sprachenkonflikt irgendwie involvierte. Und putinistisches Russland behauptete damals, dass Russisch gehört zu den Aspekten, die Russland beschützt in der Ukraine, indem sie russischsprachige Menschen ermordet, massenhaft im Osten der Ukraine. Und das war nur einer der Aspekte, warum ich damals eine sprachliche Distanz brauchte. Nicht, dass ich sofort beginnen wollte, auf Ukrainisch zu schreiben, sondern eine dritte Sprache als etwas Rettendes empfand.
Wir haben auch über Ihre Bilder gesprochen, die auch in Ihrem Buch sind, wo Sie eben Szenen aus Kiew zeigen. Gibt es eigentlich ein Bild, was Sie immer begleitet oder was immer gleich da ist, wenn Sie an die Ukraine, an Kiew denken?
Ich denke über einen Soldaten, der steht und in eine Leere schaut, im Park. Ich ging sehr oft in diesen Park spazieren, in den zweiten Hälfte von März 22. Es ist ein kleiner Park im Zentrum von Kiew. Er heißt Wladimirska Hirka. Und es hat eine Aussicht auf den linken Ufer von Kiew, linken Dnieperufer. Und dieser Soldat, der mit Rücken steht und auf diese wunderschöne Landschaft schaut, es hat etwas Verträumtes. Es erzählt über einen Traum. Es erzählt über so eine komische Rolle, die man spielen beginnt, wenn man diese Soldatenuniform hat und plötzlich du bist wie wirklich, es gibt etwas Theatralisches da, weil du bist als Kämpfer, als Krieger bekleidet und auf diese Weise von allen gelesen. Aber wenn so ein Mensch alleine ist und einfach verträumt in die Weite schaut, dann unterschiedliche Aspekte der Biografie sind zu spüren. Nein, es ist nur, ich erkläre das vielleicht nicht so einfach, aber also ich habe entdeckt, so viele Menschen aus so vielen Berufen sind Soldaten geworden in diesem Krieg. Und das ist einer der Aspekte dieses Krieges.
Jewgenia Belohusets, vielen Dank Ihnen für das Gespräch heute Vormittag und für diesen Eindruck, den Sie uns gegeben haben.
Danke sehr für die Einladung. Es war sehr interessant mit Ihnen.